Feuer und Flamme. Ihr Frühstück am Sonntagmorgen mit Sarah Bernardi.
Um kurz vor 10, einen schönen guten Morgen und einen schönen Sonntag, Südtirol. Diese ganzen Zahlen rund um Corona, die sind mir viel zu viel. Das denken ganz viele von uns im Moment. Und das hören Radiomacher wie ich auch ganz oft im Gespräch mit Hörern. Diese ganzen Zahlen verschrecken die Leute, da habe ich keine Lust mehr drauf. Ja? Und während ich dann überlege, können wir uns das leisten zu sagen, ich habe keine Lust mehr auf diese Zahlen, denke ich mir dann, okay, die Zahlen sind eines, aber die Geschichten, die diese Zeit schreibt, die zu verdrängen, das können wir uns nicht leisten. Die fordern irgendwann ihr Recht ein. Und ganz viel zu erzählen hat der Arzt, Anästhesist und Intensivmediziner Dr. Bernd Andergassen, den wir heute hier haben. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Südtirol 1 Frühstücksratscher. Heute Bernd.
Guten Morgen.
Es ist noch nicht lange her, dass dich die Menschen eher als Musiker und DJ kannten, mehr noch als Arzt, gell? Die letzten Monate haben das schlagartig geändert. Aus München, wo du seit 20 Jahren mit deiner Familie lebst, bist du wieder zurückgekommen, um auf der Intensivmedizin am Krankenhaus Bozen eine Zeit lang auszuhelfen. Interviews bisher mit dir waren immer sehr offen und sehr spannend, aber bisher vielleicht nicht so ausführlich. Wir haben 2 Stunden lang Zeit heute und so privat wie heute. Bis 12 Uhr. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Vorneweg.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Ein Südtiroler Arzt und Musiker macht medizinische Karriere in München. Und zur zweiten Corona-Welle im vergangenen Herbst, da merkt er, es braucht mich wieder daheim. Dr. Bernd Andergassen, heute in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück, den viele inzwischen unter anderem auch aus dem Filmprojekt Wellenbrecher kennen. Bernd, Anfang Dezember oder Ende November bis Anfang Mai, fast ein halbes Jahr Covid-Intensivstation am Krankenhaus Bozen, liegt hinter dir. Mit welchem Gefühl gehst du jetzt wieder zurück nach München?
Einem sehr bereicherten Gefühl. Die Pandemie hat uns allen viel abverlangt, viele Opfer und viele Opfer gefordert. Und da was beisteuern zu können und auch mit dem, was man gelernt hat im Leben, da was Positives dazu beitragen zu können, das hat mir sehr viel bedeutet. Dann auch die Möglichkeit, mit Freunden, mit alten Freunden wieder zusammenzuarbeiten. Marc Kaufmann, den ich als Gitarristen in meiner Jugend kennengelernt habe. Und wir haben auch mal in 2 kleinen Projekten miteinander gespielt. Ansonsten waren unsere Bands eng befreundet. Also wir kannten uns aus der Zeit eigentlich viel mehr. Und dann ihn wieder zu treffen und von ihm eben auch angerufen zu werden und gefragt zu werden, dann auf einer ganz anderen Ebene. Man hat aber doch dieselbe Wellenlänge und genau das habe ich ja in der Intensivstation in Bozen auch wiedergefunden. Super, ich gehe mit einem tollen, warmen, Südtirol gefüllten Herzen wieder nach München, in dem Bewusstsein, das Beste von Südtirol eigentlich erlebt zu haben. Auch die Zusammenarbeit zwischen Italienern und Südtirolern, diesem jungen Pflegeteam, komplett gemischt, unfassbar cool. Also dieses rustikale, dieses fleißige von den Südtirolern als Grundelement, das findet man natürlich auch bei den Italienern, aber von den Italienern dafür eben diese Lockerheit, dieses Herzliche, dieses Emotionale mit rein und das ist genau perfekt, sei es bei Ärzten wie auch bei Pflegern und dem ganzen Personal drumherum genauso. Und da darf man tatsächlich auch das Putzpersonal nicht vergessen und alle, die das ganze Material bereiten, stellen, die dann eben aus Albanien, aus Bulgarien, aus Rumänien, aus Ungarn und überall, woher sie auch kommen, alle genau denselben Spirit. Die wuseln, die arbeiten sich wund, also wirklich. Ja. Die, und dann auch für Gehälter, die man eigentlich so gar nicht erwähnen darf, weil das steht nicht im Verhältnis zu dem Einsatz, die die dort bringen, mit welcher Inbrunst sie das machen, alle.
Warum hat dich Bozen gebraucht? Du bist gerufen worden, hast du eben gesagt.
Gerufen worden, weil halt einfach so eine Welle so arg und schlimm und so schnell kommt und so hart trifft, dass man in einer Pandemie, die alle bis aufs Äußerste fordert, ganz schwer tut, sich so spezielle Arbeitskräfte zu finden, die genau diese spezielle Ausbildung haben und dann auch noch Deutsch und Italienisch so schnell und Dialekt, also es ist Dreisprache quasi, nicht sein müssen, dass es da keine Kommunikationsprobleme gibt und dass man sich auch ganz, ganz schnell integrieren kann in den Betrieb. Und das ist halt echt, das ist schwierig zu finden. Man muss wirklich auch auf einem fortgeschrittenen Ausbildungsniveau sein, also nicht einfach nur Medizin studiert haben, sondern man muss dann auch noch mindestens 10 Jahre als Arzt gearbeitet haben, um da wirklich schnell sich integrieren zu können und da auch weniger kaputt zu machen, als zu helfen.
Ja. Organisatorisch und körperlich war das natürlich eine sehr intensive und anstrengende Zeit. Die meisten von uns wären mit der Hälfte deiner Arbeitswoche wahrscheinlich schon überfordert gewesen. Wir sprechen gleich weiter. Dr. Bernd Andergassen heute in Feuer und Flamme auf Südtirol 1. Wer harte, lange Arbeitstage und Wochen hat, der braucht vor allem einen guten Ausgleich, eine gute Ladestation, sage ich jetzt einmal. Dr. Bernd Andergassen, Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin, hat sich seit Anfang Dezember jetzt ein bisschen geteilt, anfangs sogar, also die halbe Arbeitswoche in München, seinem ursprünglichen Arbeitsplatz in Schwabing. Er hat doppelte Schichten geschoben, anfangs in Bozen und München, seiner eigentlichen Heimat. Wie sehen deine idealen Ruhemomente des Tages aus, Bernd?
Schwierige Frage. Na, weil das hat sich natürlich in der Pandemie und in diesem High Energy letzten Jahr natürlich schon gewandelt. Also früher waren meine Ruhephasen, wenn ich Musik machen konnte, sei es an meiner Musik oder an Musiktechnik, News lesen, neue Technik ausprobieren oder halt neue Songs hören, Auftritte vorbereiten. Das war so der Abschwung. Und natürlich vor allem die Familie. Also natürlich mit den Kindern spielen und Familienpläne schmieden. Und mit meiner Frau zusammen zu sein, wobei das natürlich seit der Geburt der Kinder leider zu viel leidet. Gell, Schatzl? Also das ist es natürlich schon. Aber wir haben eine große Liebe und wir sind seit 23 Jahren zusammen und haben auch viel, viel intensives Leben vorher geführt. Deshalb davon zehren wir noch und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir da wieder hinkommen. Also das sind meine Ruhepole im Normalfall. Und jetzt im Moment ist es halt einfach echt die Pandemie und so gut wie möglich Bescheid zu wissen, und das trifft ja alle Menschen da draußen so ein bisschen und mich ganz besonders, dass man einfach ständig am Ball bleiben muss, dass man sich ständig auf die neuen Erkenntnisse einarbeiten muss, weil wenn man nicht die ganze Zeit wirklich alles Mögliche, was einem irgendwie die Freizeit gestattet, liest und sich bei vielen, vielen Wissenschaftlern und auch Politikern und anderen Wissenschaftsdisziplinen wieder informiert, dann verliert man Überblick und kann das Ganze, die einzelnen Informationen nicht einordnen. Ja, also für mich ist Freizeit aktuell, wenn ich Zähne putze und gleichzeitig die Tagesschau oder den Drosten höre oder oder irgendein Update von der Europäischen Intensivgesellschaft für Covid-19 oder.
Was rätst du normalen Menschen da? Also, weil das war ja so eine Flut an Informationen, die man natürlich aufnehmen wollte, weil man ja am Anfang überhaupt selber gar keine Ahnung hatte, aber natürlich auch Angst hatte. Was rätst du Menschen da so, den gesunden Filter?
Ja, das ist wahnsinnig schwierig, weil das ist ja ein Problem unserer Zeit, dass wir im Moment alle Kanäle offen haben. Ja? Und zwar ungefiltert. Was ihr als Journalisten macht, wo ihr euch für das, was ihr sendet, auch rechtfertigen müsst, da muss man die Quellen offenlegen, muss sagen, warum man das jetzt quasi öffentlich gemacht hat, das existiert heute im Internet nicht. Ja, man kann einfach alle Kanäle aufmachen, jeder kann reingießen, was er will, und im Moment wird zu wenig dafür haftbar gemacht. Ja, ich ja auch dafür, dass wir das wirklich breit diskutieren, dass wir diese Anonymität in der Öffentlichkeit mal abschaffen, damit man wirklich wieder haftet für das, was man öffentlich auch publiziert. Also da ich traue mich mal so ein Fass aufzumachen, weil ich finde, das ist überfällig und wir müssen drüber reden. Aber wo wir uns dann zum Schluss demokratisch finden und welchen Kompromiss wir dann eingehen, den kann ich jetzt nicht absehen. Aber ich finde, wir müssen drüber reden, damit wir eben wieder gemeinsame Nenner finden und auch anfangen, wieder Quellen zu identifizieren, und zwar jeder für sich, weil das ist die Verantwortung jedes einzelnen Bürger, für sich Quellen wieder zu finden, denen man wirklich trauen kann, und andere Quellen hinterfragen zu können, die eben dann mit Informationen und mit Aussagen arbeiten, die eben keine Grundlage haben, sondern nur ein Bauchgefühl.
Warum wolltest du Arzt werden?
Warum wollte ich Arzt werden? Ich wollte in meiner Jugend war tatsächlich die Frage, ob ich mit 18 nach der Matura Musik studieren gehe und Schlagzeuger in New York. Das war so quasi die Idee, weil ich hatte da auch schon das PIT in New York als Institut vor mir und so. Und ich wusste ganz genau, wenn, dann muss ich das in einer Großstadt machen, das Musikerleben, weil in Südtirol kann ich nur mit Coverbands überleben. Und das ist ja nicht jetzt wirklich eine Zukunft. Als wenn man jetzt sagt, ich habe mein ganzes Leben vor mir, wo muss es hingehen? Aber tatsächlich hatte ich schon in meiner Jugend damals sehr viel Sport gemacht, hatte mich auch mit Bandscheibenvorfällen zu der Zeit schon selber zu beschäftigen. Und da war natürlich dann schon auch die Sorge um den eigenen Körper ist sehr schnell gekommen. Mhm. Auch die Grenzen des eigenen Körpers zu erkennen, hat mich ganz schnell auf den Trichter gebracht, es unter Kontrolle bringen zu wollen. Und auch bei mir angefangen, ich hatte tatsächlich immer Angst vor OPs. Also ich dachte mir, Inga, gibt's denn die Möglichkeit, dass man ohne OP durchs Leben kommt? Ja. Und sowas nicht haben muss. Und dann dachte ich, okay, muss ich wohl selber die Sache in die Hand nehmen. Und habe gesagt, okay, dann gehe ich jetzt Medizin studieren und nehme immer Freiheiten für die Musik, wenn sich mir was Erfolgreiches bietet. Und damit habe ich dann mit Musik mein Studium zum großen Teil finanziert und habe mir auch immer die Freiheit genommen, meine Projekte dann phasenweise durchzuziehen. Dementsprechend lang habe ich natürlich studiert. Ja, und dann halt immer on-off.
Das ist ein spannender Ausgleich. Musik, ja. Medizin, das gibt's oft. Genau. Davon sprechen wir sicher auch noch. Im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück heute der Intensivmediziner, Drummer und DJ Bernd Andergassen.
So kann's passieren.
Feuer und Flamme auf Südtirol 1. Ihr Sonntagsfrühstück ab 10 Uhr mit Sarah Bernardi.
Deine ungeschönten Erzählungen aus der Intensivstation des Landeskrankenhauses Bozen sind auf Facebook und anderen Netzwerken zigmal geliked, geteilt und kommentiert worden. Dr. Bernd Andergassen heute hier in diesem Südtirol 1 Sonntagsrascher zu Gast. Bernd, wenn du dieses Coronavirus nach all deinen Erfahrungen, nach diesen Monaten jetzt beschreiben würdest, ja, wenn es einen Charakter hätte, wie würdest du es beschreiben?
Fies. Weil es uns einfach auch als Wissenschaftler ständig vor neue Herausforderungen gestellt hat. Es hat sich mitnichten so verhalten, wie wir es in verschiedenen Stadien uns vorgestellt hatten. Mhm. Es hat sich extrem hartnäckig gezeigt. Es war natürlich am Anfang dachte man, das kommt aus China nicht hierher und dann hat sich's expandiert wie wild. Dann waren wir hier und wir dachten, das ist ja eher eine Grippe. Das hat auch ein Lauterbach ganz am Anfang und ein Drosten hatten ja auch am Anfang das Gefühl, deshalb ja auch politische Aussagen, ja, das könnte jetzt vergleichbar sein mit einer Grippe und mit ähnlichen Maßnahmen, schauen wir mal, kommen wir hin, jetzt machen wir mal vorsichtig alles ein bisschen langsamer und schauen, dass wir da die Kirche im Dorf lassen oder das Virus in den verschiedenen Bereichen isolieren, aber das war mitnichten so, ne? Das ist die Mortalität viel höher und vor allem dieser Pandemieeffekt, dass es plötzlich alle trifft und plötzlich in die gesamte Bevölkerung streuen kann und dass plötzlich so viele, wenn auch ein kleiner Prozentsatz, aber dann trotzdem so viele plötzlich schwer krank werden, sodass man als Gesundheitssystem dem kaum mehr was entgegensetzen kann, dass man innerhalb kürzester Zeit alle Kapazitäten ausgeschöpft hat, dann auch gar nicht mehr den Rest der Kranken, die ja sowieso immer anfallen, mehr bedienen kann oder retten kann quasi. Ja. Das ist innerhalb kürzester Zeit und das erste große und tragische Beispiel war Bergamo damals, das uns das schon vor Augen geführt hat. Das ist natürlich etwas, was sich so ganz am Anfang keiner erwartet hat. Ja. Und auch heute wir ja in der Intensivmedizin stehen immer noch vor dem Rätsel. Wir schauen uns ein CT an von einer Covid-Lunge und es schaut schrecklich aus. Also wirklich, man denkt früher an andere Lungen, Entzündungen, die ähnlich aussagen, da haben diese Menschen keine Chance gehabt zu überleben. Mhm. Und wir wissen heute noch nicht, warum dann nach diversen Monaten teilweise Menschen sich plötzlich aus diesem Stadium, wo man sagen würde, eigentlich bräuchte es eine Lungentransplantation, dann doch wie ein Wunder wieder verbessern lassen. Und plötzlich kommen sie wieder. Ja, und plötzlich wird's wieder. Und wir sagen nur, ja, Gott sei Dank haben wir irgendwie diese Zeit überstanden, weil zu anderen Zeiten hätten wir so jemand ja gar nicht mehr weiter behandeln können. Da hätte uns jeder einen Vogel gezeigt und gesagt, was macht ihr da noch? Der Arme, der leidet doch nur. Was zieht ihr da noch künstlich weiter? Ja.
Habt ihr inzwischen gute Medikamente gefunden? Also jetzt, wir sprechen immer von Impfungen, aber gibt es inzwischen gute Behandlungsmöglichkeiten?
Also die Impfung ist das, was uns das Ganze vom Leib hält. Und zwar nicht nur den schweren Verlauf, nicht nur die Lockdowns und die gesellschaftliche Eingrenzung, sondern die Impfung hält uns auch das Long-Covid, was erst auf uns zurollt. Also die Erkenntnis, was dann später mit allen denen, die Infektion hatten, auch gar nicht so schlimm, auch teilweise asymptomatisch. Was da als Folgeerscheinungen noch kommt, das ist alles noch ordentlich zu untersuchen, weil da sind wir viel zu frisch drauf. Und die Daten, die da jetzt kommen, sind tatsächlich nicht rosig. Also in Großbritannien aktuell gibt es Daten, die weisen darauf hin, dass 30% von denen, die Corona wirklich als Infektion durchgemacht hatten, auch danach Folgeschäden zu befürchten haben. Und es ist tatsächlich gar kein Spaß. Und das, gegen all das wirkt die Impfung. Weil es kommt gar nicht zur Infektion. Und wenn, dann auf einem niedrigsten Niveau, wo ich keinen oder kaum einen infizieren kann, wenn ich mich trotzdem noch infiziere und auch selber nicht schwer krank werde. Mhm. Ja, und das ist die Bombe, die wir dagegen vorzuweisen haben. Und andere Techniken, die wir uns erarbeitet haben, wie zum Beispiel das Cortison, das Dexamethason, das haben wir uns nur freigegeben. Weil am Anfang hatten wir befürchtet dadurch, dass wir dem Virus erst recht freie Bahn geben, wenn wir das Immunsystem zurückdrängen. Ja. Das war aufgrund der Vorerfahrungen mit anderen Viruserkrankungen, war das die erste Logik, dass man gesagt hat, kein Cortison, weil ansonsten geht es erst richtig los. Und erst im Verlauf der ersten Studien sind wir drauf gekommen und haben die Beweise dafür bekommen, dass das Cortison das Immunsystem zurückdrängen muss, wenn es zum schweren Verlauf kommt, weil genau das Immunsystem nämlich der Grund ist dafür, warum das Gewebe kaputt wird, weil das Immunsystem überreagiert und Lungengewebe, Herzgewebe oder alle anderen Gewebe, die wir sehen, die darunter leiden, dann eben erst richtig angreift.
Spannend. Dr. Bernd Andergassen heute in Feuer und Flamme auf Südtirol 1. Spannend.
Feuer und Flamme. Ihr Frühstück am Sonntagmorgen mit Sarah Bernardi.
Es ist gleich 10:30, einen schönen Vormittag. Ja, wir können uns vorstellen, Dr. Bernd Andergassen, Anästhesist und Intensivmediziner, ist auch eher ein Zwischendurch-Frühstücker, oder? Oder bist du jemand, der sich gerne viel Zeit nimmt dafür?
Bin tatsächlich seit einem Dreivierteljahr ein Intervallfaster.
Ach was, was heißt das dann, 16 Stunden ohne?
Das heißt genau, am Abend nochmal was essen, am besten vor 8, aber das ist jetzt auf der Intensivstation ein bisschen schwierig, weil ein Kunde vor 9, 9:30 nicht zum Essen. aber ansonsten würde ich dann nicht frühstücken, sondern halt einen Kaffee trinken am Frühstück ohne Milch und dann natürlich einen Tee oder Wasser trinken und dann erst zum Mittagessen.
Wie gut tut dir das oder wie spürst du das?
Ja, es hält mich vor allem fit im Kopf, also man ist total schnell in den Gedanken, weil nur der Kaffee wirkt und der Bauch nicht stört und die Verdauung nicht das Blut abzapft quasi. Ja.
Okay, das merke ich. Das wirklich die Gehirnleistung, wenn ich unten zu verdauen habe?
Ja, sozusagen. Also ich merke es extrem. Also wenn ich dann mittags dann entsprechend esse, dann ist danach erstmal so ein paar 1,5 Stunden lang da hilft dann wieder der Espresso ein bisschen drüber und ich muss mich dann immer so ein bisschen innerlich pushen, komm und dann geht es wieder, dann kann man das so kompensieren, dass hoffentlich die Außenständigen das nicht mitkriegen. Aber innerlich merkt man schon die Energie deutlich abflachen und dann so gegen 3 kommen die Lebensgeister wieder.
Deine Frau Franziska kommt aus Berlin. Habt ihr euch über die Medizin kennengelernt? Oder?
Nein, überhaupt nicht. Also mir war immer klar, ich will in meinem Leben, meine zweite Hälfte muss was ganz anderes machen, damit ich eben Ablenkung habe, weil sonst bin ich ja so der Nerd, dass ich komplett neu in meine Ecke abtauche. Das geht nicht.
Was macht sie?
Sie ist Filmproduzentin.
Ach, wie cool.
Produziert Film und Fernseh und Kinofilme, genau, in Deutschland, hat in der Zelig in Bozen studiert, also der
Ach
der
was, als
Filmschule.
Berlinerin, ja.
Genau. Ihr Opa war Mitbegründer der Zelig, der war ein Regisseur in der DDR und hatte ihr auch geraten, nach Bozen zu kommen und dann 2 Wochen, nachdem sie in Bozen angelangt war, hatten wir uns 98 kennengelernt. Ja.
Cool, ich habe 2 Kinder, es sind 4 und 7, ja. Die Lissi und der Anton. Genau. Schön. Musik ist ja die eine Hälfte deines Lebens, die übrig bleibt, wenn wir die Medizin abziehen sozusagen. Mhm. Bevor wir in den nächsten Minuten davon weitersprechen, du bist so im Bereich Indie-Rock auch ein bisschen angesiedelt, also nicht nur im Techno, sondern im Indie-Rock.
Ja. Als Schlagzeuger.
Song. Ja, klar. Einen Song, den du gerne hören möchtest.
Ja, Queens of the Stone Age ist, würde ich echt sagen, ist so seit den 90ern meine absolute Lieblingsband, weil sie es schaffen, unfassbare Kraft, also Rockkraft zu bündeln mit einem trockenen Sound und trotzdem einer, ich finde, wunderbaren melancholischen Melodie.
Wir hören den bekanntesten Song, No One Knows, mit deiner Band. Der Kellogg's Family, hast du das auch gecovert?
Ja, da spielen wir das immer ganz eifrig und versuchen das nachzuahmen, weil es ist gar nicht so einfach.
Queens of the Stone Age, No One Knows, für Dr. Bernd Andergassen.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernardi.
Als DJ hat er momentan natürlich einen ganz leeren Terminkalender, aber das ist der eine Teil seines Lebens, Intensivmediziner Dr. Bernd Andergassen. Früher auch Schlagzeuger, der ein oder andere kennt ihn vielleicht als Schlagzeuger auch, wir haben vorhin drüber gesprochen, The Kellogg's Family. Wie sehr fehlt dir dieser Teil des Lebens momentan?
Fehlt mir sehr. Emotional fehlt er mir sehr, aber ich bin natürlich von der Medizin im Moment komplett aufgesaugt. Deshalb vermisse ich tatsächlich im Moment die Musik nicht. Ich bin tatsächlich auch ganz froh, dass ich mich ganz darauf konzentrieren kann auch. Aber ich freue mich natürlich schon wahnsinnig, wenn das wieder zurückkommt. Ja.
Du hast auch gesagt, ja. Das hast du vorhin gesagt. Ja. Also ihr werdet eine Riesenfete schmeißen.
Ja, ich hoffe.
Einmal für die Intensivstation im Krankenhaus Bozen, hast du gesagt.
Ja, und eine vorstellen. Hoffentlich auch für ganz Südtirol. Also das wär natürlich schon ein Traum, wenn wir sagen könnten, so jetzt haben wir es hinter uns, jetzt können wir es uns auch erlauben und dann eine große Abschlussfete für alle schmeißen, die sich erstens geimpft haben und zweitens natürlich halt miteinander da hier diese schwere Zeit durchgestanden haben. Ich glaube, das wäre eine unfassbar schöne Erfahrung für alle, einen drauf zu tanzen.
Den ausführlicheren Blick in die Zukunft werfen wir nachher in der zweiten gemeinsamen Stunde noch. Einfach weil du ein Mensch bist, der doch sehr positiv an diesen Punkt der Pandemie denkt. Das hören wir sehr, sehr gerne nachher. Vorher zurück zur Musik. Warum gibt es diese Kombi Arzt und Musiker so oft? Was geben sich Medizin und Musik?
Ich habe da mehrere Ansätze, aber es ist natürlich alles nur dahergesponnen im Grunde. Ja, auf der einen Seite sagt man, dass jemand, der künstlerisch veranlagt ist, dann auch doch mit der Medizin sich gerne beschäftigt, weil die Musik im Grunde eine Wissenschaft ist, nicht? Weil man auch in der Musik alles dechiffrieren muss. Man muss alles auf Zahlen und Mathematik runterbrechen und das gleichzeitig mit einer guten Intuition zu füllen und einem Talent und einem musikalischen Geschmack dann abzurunden und dann kommt dabei tolle Musik raus. Ähnlich ist es in der Medizin. Es geht zum Schluss dann auch wieder um die Intuition. Was fehlt dem Patienten wirklich? Man schaut ja rein und hat die Daten noch nicht und muss trotzdem außerhalb der Daten noch ein Gefühl dafür für den Patienten entwickeln und dann wird quasi dieses Zusammenspiel mit dem, was mache ich, was sehe ich bei dem Patienten und wie mache ich seine Therapie, hat auch was von wie ein Musikwerk, wo man dann zum Schluss hofft, dass die Harmonie stimmt.
Du hast mit 11 das Schlagzeugspielen angefangen. Du legst seit 30 Jahren als DJ auf, glaube ich. Und du kennst auch die richtig fetten Feten. In den Flieger steigen, dann auf Ibiza aussteigen und dann dort auflegen, Party und dann wieder zurückfliegen.
Ja, ich habe also auf die ganz großen, also ich habe auch mit David Guetta aufgelegt, aber jetzt, ich war ja fünf Jahre Resident in Pacha in München und auch Eight Seasons. Die ganzen großen Clubs in München war ich ja überall unterwegs auch
und
von da
auch.
Aus, ja klar, da kommen sie alle hin und von da aus natürlich kommt man auch dann weiter weg und dann aber auch private Engagements natürlich oder ganz viele Firmenveranstaltungen, die dann wirklich mich auch weit weggebracht haben. Also zwischen Festival und Firmen habe ich alles gemacht, habe aber mein Image versucht immer über die Musik, die ich als DJ am besten finde oder mich am besten mich selber ausdrücken lässt, das ist House Music mit allen Facetten, also ob es jetzt Discoid ist oder ob es eher in den Bereich Technoid oder Tech House geht. Und da ist man immer versucht man immer das Neueste herauszufinden, auch für einen selber. Weil wenn man selber diese Club-Tracks ein-, zweimal gehört hat, dann ist es ja quasi schon wieder langweilig, den aufzulegen, weil den hat man ja selber schon erlebt. Ja, eigentlich arbeitet man immer nach vorne im Grunde. Ja. Und dann habe ich halt das Glück, dass ich als Schlagzeuger das nochmal ein bisschen mit dem Schlagzeugspiel, also mit den Live-Percussions, nochmal aufwerten kann, dann spürt es plötzlich jeder.
Dich mit David Guetta auch wirklich unterhalten? Ein Bier getrunken?
Ein paar Worte, sicher. Ja, wohl.
Ich finde das so cool. Also, wenn ich mir einen aussuchen könnte, mit dem ich mal ein Bier trinken gehe, dann
aber da war er noch cool. Da hat er nämlich keinen Pop produziert.
Jetzt unabhängig von der Musik, aber ich finde den einfach einen coolen Vogel.
Privat haben die sich dann schon verändert, gell? Irgendwann, also wenn mit so einer Bekanntheit da noch normal bleiben. Aber ich habe ihn nicht mehr gesprochen seitdem. Deshalb weiß ich nicht, wie er heute drauf ist.
Ist gut. Also, wenn du so von der Musik erzählst, dann tun wir dich wirklich eher in die großen Städte, also nach Berlin oder nach New York als nach Südtirol. Hast du irgendwas?
glaube, war ich noch nicht. Aber letztes Jahr, ich sollte in Las Vegas auftreten, dann kam die Pandemie.
Ja. Das ist, aber weißt du, wenn man dich so schillert so dein, die Aura, die du um dich herum hast, das ist die große weite Welt und nicht Südtirol. Bist du jemand, der dieses Südtirol auch noch in sich trägt?
Ja,
also dieses, diese Liebe für die Berge, dieses gerne Glas Wein und so.
Ja, unbedingt. Ja, klar, ja, sowieso, auch zu Hause. Also wir haben immer gute Südtiroler Rotweine. Ich bin auch froh, dass ich mit den 21 Jahren jetzt im Ausland nicht meinen Südtiroler Dialekt verloren habe, dass ich immer noch mehr einbilde, akzentfrei Dialekt
klar,
schreiben
ein bisschen
zu können.
Bayerisch,
ja, aber jetzt im Moment schon, weil wir uns jetzt ja angleichen. Aber ich glaube, dass ich dann auch richtig Südtiroler. Ich hoffe, es ist nicht so einfach, wenn ich jetzt an Freunde denke, die in Wien studiert haben und so weiter. Die haben ja schon nach dem Studium, nach 6 Jahren schon zurück und da hast du den Akzent nicht mehr weggekriegt.
Ich glaube, das ist ein bisschen Charaktersache, glaube ich. Also, weil ich war auch lange in München. Ich war 9 Jahre in München.
Ja. Und man muss schon ein bisschen einen Fokus drauf haben. Man muss es auch behalten wollen, gell?
Ja, das stimmt, genau. Ja. Das ist Dr. Bernd Andergassen, Doc, DJ und Drummer in Feuer und Flamme. Auf Südtirol 1 heute noch bis 12.
Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernhardi.
Im Sommer schon könnte es sein, dass wir wieder gemeinsam, also wirklich Live-Musik und sogar Club-Sounds genießen können auf irgendwelchen Festen oder Konzerten. Vor allem auf diesen optimistischen Blick in die Zukunft freue ich mich noch in dieser zweiten gemeinsamen Stunde gleich mit Dr. Bernd Andergassen, unserem Frühstücksgast heute. Herzlich willkommen noch einmal zu diesem Frühstücksratschau heute mit einem Mann, der entwaffnend ehrlich ist, wenn es sein muss. Also der die Dinge sagt, wie sie sind und den wirklich Corona wieder in den letzten Monaten heim nach Südtirol geholt hat. Bernd ist ja eigentlich seit 20 Jahren in München. Er lebt mit Frau und beiden Kindern dort und wechselte aber nach einem Anruf von Medizinerkollegen aus Südtirol sehr bereitwillig zurück an die Landesintensivstation am Bozner Krankenhaus, weil er merkte, hier kann ich noch mehr Hilfe leisten als in München. Die kommen schon auch ohne mich über die Runden. Den Traum, Schlagzeuger in New York zu werden, eigentlich, von dem haben wir vergangene Stunde auch gehört, den ließ er hinter sich, als er sich für die Medizin zu begeistern begann, vor allem die Intensivmedizin, weil er sagt, klar, bringt mich diese Arbeit auf dieser brenzligsten Station im Krankenhaus sehr oft an meine Grenzen, physisch und psychisch, aber genau zu wissen, ich bin der Letzte, der hier retten und helfen kann. Ich muss keinen anderen mehr um Hilfe rufen. Ich bin der, an dem es hängt. Das faszinierte ihn von Anfang an, gibt offen zu. Also je größer die Schritte, in denen wir mit dem Impfen vorankommen, desto größer die Chancen, dass wir bald ein normales Leben führen können. Und auch die diversen Mutanten machen ihm keine allzu große Angst, werden wir noch hören in der kommenden Stunde. Wie gut er als Arzt die diversen politischen Entscheidungen der letzten Monate nachvollziehen konnte, davon haben wir auch noch nicht gesprochen, auch dazu mehr zu Südtirols beste Musikmix. Und als Schlagzeuger und DJ hat Bernd natürlich auch noch einen richtig chilligen Musikwunsch, auf den Sie sich freuen dürfen. Noch vor 12 Uhr. Das Impfen gilt als die Lösung dieser Pandemie gerade. Wir machen Riesenschritte und trotzdem macht das Impfen immer noch viele Negativschlagzeilen. Im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück Feuer und Flamme heute. Dr. Bernd Andergassen, Intensivmediziner und Anästhesist am Krankenhaus Bozen momentan. Bernd, wie lebst du mit diesem Zwiespalt im Moment und machst ihn uns allen vielleicht ein bisschen leichter?
Ja, für mich ist es kein Zwiespalt. Also für mich meine Meinung oder meine Expertise oder alles, was ich gelesen habe, kann ich für mich ganz klar subsumieren, super Sache. Also für mich war von Anfang an, also schon im Sommer, wo es dann hieß, mRNA-Impfstoffe, BioNTech sind auf einem guten Weg, AstraZeneca kommt dann auch irgendwann, dachte ich, super, jetzt so schnell. Und die Daten, die dann vorgelegt wurden, war eine nach der anderen, also spezifisch zu den Zulassungsstudien und so weiter, super. Die waren ja viel besser, als wir uns gedacht haben. Nicht? Und dann war natürlich klar, okay, das lassen wir jetzt auch auf die Öffentlichkeit raus, weil die Öffentlichkeit natürlich viel zu viel Interesse daran hat, das zu erfahren. Aber dann bedeutet das natürlich auch Riesenhoffnungen zu schüren. Und das war mir persönlich, ehrlich gesagt, auch damals schon klar, dass es Engpässe geben wird am Anfang. Weil jetzt haben wir zwar den Impfstoff, also fertig und so, dass wir die Zulassungsstudien erstellt haben und man den auch vom Stapel lassen kann. Aber wir haben natürlich die Impfproduktionsstätten nicht. Da hat übrigens der gute und berüchtigte Bill Gates natürlich schon letztes Jahr im Frühjahr davor, ganz klar dazu ausgerufen, vor allem politisch überall Impfproduktionsstätten aufzubauen und zwar im Vorfeld.
Also ich glaube, Elon Musk von Tesla auch, der wollte investieren irgendwo in Deutschland, glaube ich.
Der war auch in die Richtung. Also das war, aber ich verstehe natürlich, es ist extrem heiß, diskutiert alles, das kostet ja viel auch und man muss in Vorlauf gehen vor allem. Ja. Was haben wir damals auch schon geschimpft über die Schweinegrippenimpfstoffe und über die Schweinegrippenmedikamente, die dann nicht gebraucht wurden, weil die Schweinegrippe Gott sei Dank keine Pandemie wurde. Ja. Aber danach alle geschrien, ja, wie viele Milliarden hast du da versenkt und keiner hat es gebraucht. Und danach alle buh, buh, buh. Aber wir waren ja froh, dass es nicht gebraucht wurde, also medizinisch. Nicht? Das war ja Gott, das war der Glücksfall, dass sie nicht gebraucht wurden. Nicht? Und jetzt sind die Impfungen aber wirklich so gut und auch die funktionieren auch super. Nur wir hatten den großen Rückschlag für die Öffentlichkeit, dass die Impfungen nicht ausreichend zur Verfügung stehen und deswegen einfach nur wässrige Mäuler. Also wir wollten alle diese Impfung haben, konnten sie aber nicht verteilen den Menschen. Und dann kommen noch diese Impfkomplikationen, diese Nebenwirkung, diese bei AstraZeneca oder bei allen Vektorvakzinen zu vermuten, die mit derselben Technik arbeiten, wie eben Johnson & Johnson und auch Sputnik V. Da ist es eine extrem seltene Komplikation, die medial dadurch, dass wir alle so wahnsinnig drauf schauen, ja, extrem hoch diskutiert wurde, sodass dann schließlich sogar ganze Staaten wie Dänemark eingebrochen sind und gesagt haben, wir nehmen das jetzt raus, wir machen da überhaupt nichts mehr und wir unterbrechen unsere Impfkampagnen und dann empfehlen wir es nur für die unter 60-Jährigen und so weiter. Die Politik versucht damit, ein Vertrauen zu erkaufen in der Bevölkerung. Ja. Ein Vertrauen, das heißt, wir lassen jetzt sowas und diese Unsicherheit nicht einfach bei euch, sondern wir nehmen diese Unsicherheit auf und nehmen den raus, aber medizinisch macht es keinen Sinn. Medizinisch müsste man das Zeug wirklich schnell verimpfen.
Ja, das Impfen ist natürlich ein Thema. Der Zwiespalt gehört momentan dazu, zu unserem Leben. Schließen, damit wir nicht sterben, aber öffnen, damit nicht alle Wirtschaft stirbt. Von diesem Zwiespalt sprechen wir mit Dr. Bernd Andergassen gleich weiter hier auf Südtirol 1. Südtirol 1 am Sonntagvormittag in diesem Feuer- und Flamme-Ratscher, in dem wir Ihnen Woche für Woche spannende Persönlichkeiten und deren Geschichten und Sicht auf die Dinge vorstellen. Heute der Facharzt für Anästhesie und Intensivmediziner Dr. Bernd Andergassen. Nach 21 Jahren in München kam er vor einem halben Jahr wieder vorübergehend nach Bozen ans Landeskrankenhaus, um dort auszuhelfen. Bernd, im März 2020 war das Vertrauen in die Sicherheitsmaßnahmen in Südtirol wie europaweit sehr, sehr groß. Also das nahm in zweiter und dritter Welle spürbar ab, müssen wir sagen. Vielen fehlte die Nachvollziehbarkeit plötzlich, auch des Südtiroler Sonderweges. Wir waren immer ein bisschen antizyklisch mit Italien unterwegs und unseren Nachbarn überhaupt. Konntest du den Rhythmus, Schließungen, Lockerungen immer nachvollziehen und kannst du das bis heute?
Also ich habe mich ein bisschen mehr informiert in der Zeit, in der ich jetzt da war, weil vorher habe ich natürlich vor allem die Zahlen und die Entscheidungen in Deutschland verfolgt, die mich in der ersten Welle natürlich direkt betroffen haben, auch beruflich, und habe das alles mitgetragen. Soweit das konnte ich alles gut nachvollziehen. Es war auch das, hat auch den Schlussfolgerungen entsprochen, die ich gezogen habe. In Südtirol, als ich hierher kam, war ja die zweite Welle im Großen kommen, und dann war die Weihnachtszeit, und da in der ersten Zeit konnte ich teilweise die Tatsache, dass wir da nach Neujahr nicht zugemacht haben, nicht ganz nachvollziehen, aber ich fand vor allem, dass es nicht ganz so transparent kommuniziert war. In der Folge habe ich mir das alles nochmal nachgehört. Ich habe die Pressekonferenzen nochmal nachverfolgt und habe dann nochmal zwischen die Zeilen gehört. Und wo ich damals den Südtiroler Weg nicht nachvollziehen konnte, habe ich aber in der Diskussion und in der Debatte in den sozialen Medien, in der Politik in Südtirol und in der Gesellschaft in Südtirol im Sommer 2020 und dann im Herbst 2020 schon sehr deutlich entnehmen können, dass die große Frage gestellt wurde, warum können es die Schweden so viel offen halten und tolerieren halt eine gewisse Belegung der Intensivstationen, und warum geht der schwedische Weg bei uns nicht? Und ich habe verstanden, dass die Südtiroler Politik den Gedanken und das Bedürfnis ein Stück weit aufgenommen hat, dass man antizyklisch unterwegs ist zum Rest der Regionen Italiens, ist im Rahmen der Verordnungen quasi immer nachvollziehbar, weil die Verordnung italienweit hat ja immer diesen Spielraum auch gelassen, dass die einzelnen Länder entsprechend genau ihre eigene oder mehr oder weniger genau ihre eigene Situation auch bewerten und dementsprechend, konform, ja. das war immer konform. Okay. Sie haben da jetzt nicht komplett ausgeschert und das Gegenteil gemacht, sondern mussten sich dann zum Schluss auch immer vor der italienischen Regierung verantworten, aber da kamen nicht viele Korrekturen, sondern im Wesentlichen konnte man das immer im Rahmen der geltenden Gesetze auch so machen. Und dann hat es dann einfach auch ein Stück weit diesen Südtiroler Weg als ein bisschen im Sinne des schwedischen Weges wiedergespiegelt, um der Bevölkerung quasi mehr Vertrauen, so viel Vertrauen wie möglich zu schenken. Nicht? Mhm. Was zum Schluss aber leider natürlich auch dazu geführt hat, dass die Inzidenzen hochgehen. Und als dann die Inzidenzen so hoch waren, dass man an die 1000 pro 100.000 kamen, also dass man wirklich Europas Spitze quasi in der Inzidenzwelle im Januar waren, da war natürlich die Reißleine ganz einfach nicht mehr, also musste man sie ziehen. Ja. Und da war natürlich dann aber auch kommt gleich wieder die Frage zurück, ja, warum habt ihr denn so lange gewartet? Und selbstverständlich.
Ja, man hat es auch ein bisschen gut gemeint, oder?
Also, ja, genau. Also es war ja diesen politischen Zwiespalt, ich glaube, der kommt dabei raus, man kann es keinem recht machen. Mhm. Ich kann auch keinen Politiker verurteilen, weil ich glaube, ich hätte nicht anders entscheiden können.
Stichwort, kann ich dem glauben? Du hast vorhin den Halbsatz eingefügt. Es gibt dermaßen viele Verschwörungstheorien momentan, die haben Hochkonjunktur. Können wir dem, was passiert ist seit Ausbruch in China, bis heute trauen, deiner Meinung nach? Erfahren wir alles?
Also aus China erfahren wir natürlich nicht alles, aber deshalb sind wir auch keine Diktatur, die dann die Sachen versucht, nur zu ihrem eigenen Nutzen auszulegen.
Aber diesen Verschwörungstheorien so ein bisschen den Stecker zu ziehen, als Wissenschaftler, der du bist.
Was? Jetzt in einem Satz allen Verschwörungstheorien den Stecker zu ziehen, das wäre schön, das würde ich mir wünschen.
Aber du traust schon dem, was an die Öffentlichkeit kommt, oder?
Also ich kann mittlerweile sagen, dass ich vor allem unserem kritischen Gesellschaftssystem und dem Journalismus traue. Weil ich finde, wir sind so breit aufgestellt, dass tatsächlich mit Recherche, mit Internet, mit Klarheit, mit freier Meinungsäußerung immer der Wahrheit sehr nahe gekommen wird und auch irgendwann die Wahrheit ans Licht kommt.
Vor einem Jahr haben wir noch füreinander Musik gemacht und geklatscht am Balkon. Inzwischen ist der Umgangston ein bisschen ein anderer. Wir klatschen uns eher gegenseitig eine, sage ich jetzt mal so, zumindest verbal. Wie bekommen wir da wieder die Kurve gekratzt, was meinst du?
Indem wir die Pandemie bekämpfen. Weg damit!
Und dann hilft das Impfen.
Impfen, jetzt noch durchhalten, einfach die Arschbacken zusammenkneifen, also jetzt wirklich einfach das machen, alles machen, was man kann, damit diese Infektionszahlen nicht steigen, damit wir auch den Tourismus im Sommer retten, hier für Südtirol. Wenn wir das schaffen, weil es kommt auf das Verhalten des Einzelnen an.
Hältst du eine Welle im Juni so zum Beispiel für möglich? Genau. Weil alle sagen, oh, wenn es warm wird, dann ist ja sowieso.
Na eben, genau diese Haltung kann es bewirken. Also wenn es nach meiner Idealvorstellung geht, dann kriegen wir im Herbst alle noch ein Update, das die Mutanten abdeckt. Alle einmal nochmal durch für den Winter vorbereiten und dann kommt auch im Winter überhaupt keine Welle mehr. Aber wir müssen natürlich diesen Winter noch abwarten. Also wenn die Saison kommt, dass das Ganze wieder steigt, dann werden wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen, dass wir uns da nichts reinmanövrieren. Und ich hoffe, dass bis dahin, und so ein bisschen hört sich die Virologie im Moment danach an, dass man wirklich so ein bisschen Hoffnung hat, dass das Virus gar nicht so viel mehr Mutanten, die wirklich entscheidend uns beeinträchtigen können, mehr auf Lager hat. Und es könnte tatsächlich sein, dass diesem Virus jetzt nicht allzu viel mehr einfällt. Mhm. Ja, nicht so wie die Grippe, die jeden Sommer und jeden Winter quasi was Neues sich ausheckt. Es könnte sein, dass dieses Coronavirus das nicht drauf hat und dann können wir es wegimpfen.
Dr. Bernd Andergassen heute in Feuer und Flamme auf Südtirol 1.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Einfach schöner frühstücken mit Sarah Bernardi.
Was glaubst du, wann wirst du wieder als DJ an den Turntables stehen, glaubst du? Ohne Mund-Nasen-Schutz, ohne Personenbegrenzung, ohne Aha-Regeln vielleicht sogar. Dr. Bernd Andergassen, Mediziner und Musiker, Schlagzeuger, DJ. Am Südtirol 1 Frühstückstisch hier heute die nächste schwierige Frage.
Wahnsinnig schwierig, aber ich hoffe im Sommer. Ich hoffe tatsächlich
in diesem Sommer?
Ja, ich hoffe tatsächlich in diesem Sommer. Ich habe diverse Anfragen schon für Feten, aber es ist noch nicht klar, ob man dort wirklich auch eine Fete dann abhalten kann. Es ist alles unter Vorbehalt tatsächlich, aber ich bin verhalten vorsichtig. Wir haben jetzt in Deutschland in diesen Wochen jetzt schon die AstraZeneca-Impfungen freigegeben. Das heißt, jeder, der sagt so, ich vertraue dem, das passt, die wissenschaftlichen Daten überzeugen mich und ich bin bereit, die Aufklärung zu unterschreiben und der Arzt ist bereit, mir diese Impfung zu geben, dann kann ich sofort, egal welcher Priorisierungsliste ich angehöre, mich damit impfen lassen. Und diese Freigabe bedeutet natürlich auch, jetzt impfen wir in die Breite. Jetzt kommen Massen an Impfstoffen, das heißt, wir haben im Juni in Deutschland 80 Millionen Impfstoffe zur Verfügung, das ist ja für jeden eine und wir haben ja schon einen guten Teil geimpft, also mehr als wir eigentlich verimpfen können. Jetzt geht es ja darum, diese Impfrate, also genügend Leute und Menschen in der Bevölkerung zu impfen, damit das Virus nicht mehr überspringen kann. Und rein technisch, ja, hätten wir es jetzt die Möglichkeit innerhalb vom Juni und dann mit Effekt bis zum Juli, dass wir das quasi so in den Griff kriegen, dass wir uns befreit als Geimpfte bewegen können.
Auch den Mund-Nasen-Schutz.
Ja, das hängt davon ab, wie viele in der Gesellschaft wirklich geimpft sind. Aber wenn ich einen anderen Geimpften treffe, ja, und ich mich zu 90% nicht infizieren kann und zu fast 100% nicht krank werden kann, ja, dann, und der andere genauso, dann haben wir beide zusammen ein Restrisiko, das so gering ist, ja, dass wir natürlich ohne Maske miteinander können. Und das wird jetzt natürlich politisch in jedem einzelnen Land dann auch diskutiert und man muss das wieder politisch fair machen für alle. Also da kommen die ganzen Diskussionen wieder rein, die wir vorher kurz hatten. Das muss ja solidarisch sein. Aber jetzt rein, wenn ich jetzt heute medizinisch gesehen einem anderen Geimpften oder wir alles geimpfte Ärzte im Team miteinander sprechen, eigentlich bräuchte man technisch und medizinisch keine.
Keine mehr. Aus wissenschaftlicher Sicht ist eigentlich das Mutieren eines Virus ein gutes Zeichen, denn dann geht ihm langsam der Saft aus. Stimmt das?
Ja, wenn es dabei jetzt nicht zufällig gefährlicher wird, was aber eher unwahrscheinlich ist, nicht unbedingt zu erwarten wäre, ja, dann wäre eigentlich das evolutionäre Bestreben nicht eines Virus, sich seinem Wirt so anzupassen, dass es ihn optimal infizieren kann. Und zwar egal, ob er schon mal infiziert war, im besten Fall oder nicht. Und ihn dabei nicht tötet. Ja, weil sonst verliert er das Virus ja den Wirt und die Übertragungsfähigkeit. Das heißt, wenn es sich weiterentwickelt in der Logik, entwickelt es sich tendenziell ja eher in Richtung harmloser. Attenuierung, also in Richtung harmloser und dafür infektiöser. Ja? Okay. Und dann kommt dabei sowas raus, wie wir es als endemisches Virus dann bezeichnen, wie die vielen Influenza-Viren, Para-Influenza, die alten Coronavirus-Stämme, die wir kennen, für die wir alle eine Grundimmunität haben und die dann sich so ein bisschen mutieren, dass sie halt alle 2-3 Winter uns trotzdem nochmal eine Erkältung machen können. Genau.
Thema Nähe-Distanz ist auch ein sehr spannendes im Moment. Ja. Darüber sprechen wir auch noch kurz mit Dr. Bernd Andergassen. Gleich.
Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernhardi.
Um gleich 11:30 einen schönen Sonntagvormittag Südtirol wünsche ich Ihnen. An der Seite eines Mediziners heute, der durch zahlreiche Interviews in den sozialen Netzwerken auch und zahlreiche Videos recht bekannt wurde im letzten halben Jahr, wo vor allem hinter den Kulissen hier in seiner Heimat Südtirol unermüdlich und sehr überzeugt im Einsatz war im letzten halben Jahr. Dr. Bernd Andergassen. Der Umgang mit Menschen, das helfen können, hat auch dich zur Medizin gebracht. Nähe, Distanz zu Patienten ist eine große Herausforderung, vor allem in der Intensivmedizin. Wie bei dir im Moment. Da hat sich durch Corona und die Umstände sehr viel verändert. Distanz halten auf der einen Seite sowie gleichzeitig Nähe geben müssen, weil die Verwandten nicht da sind. Was hat es mit dir gemacht? Also dieses.
Also wir in der Intensivmedizin arbeiten so eigentlich schon immer. Also der Job ist im Grunde dasselbe. Es geht immer um schwerstkranke Menschen. Nur dieses eine Krankheitsbild, das so extrem langwierig, so komplex, so tödlich ist und so viel Leid auch in der Gesellschaft verursacht. Weil da muss man ja auch daran denken, dass die Menschen, die dort liegen, die wurden von jemandem infiziert. Der macht sich irrsinnig Gewissensbisse. Ja, da ist typischerweise kommt der Sohn oder die Tochter oder der Neffe oder irgendjemand kommt und sagt, oh mein Gott, bin ich daran schuld? Und die ganze Familie hat es normalerweise und es passiert leider oft genug, als dass dann nicht nur der Papa da gerade stirbt, sondern die Woche vorher die Mama gestorben ist und der Opa liegt auch da drüben und es ist ein Graus. Also diese Dynamik, diese familiäre Dynamik und dieses gesellschaftliche Bild, dann noch den Zwiespalt in der Gesellschaft draußen. Das war für uns auch auf der Intensivstation wirklich ganz schwierig zu verkraften. Also es hat alles gezehrt und das hat viele verbraucht und wir haben auch sehr viele Spezialkräfte, vor allem in der Pflege, verloren dabei. Vor allem in Deutschland, da war es noch schlimmer. Ja. Also als ich es hier in Südtirol hatte, ich weiß nicht, wie es für den Rest Italiens geht, zumindest das Team, das wir draußen hatten an der Landesintensivstation, hat gekämpft wie die Löwen. Die waren zumindest einfach nur abgekämpft und nicht komplett frustriert, wie das System mit ihnen gearbeitet hat. Das muss ich sagen, das hat da draußen eigentlich gut geklappt. Die sind immer noch hochmotiviert. Während die in Deutschland, wenn ich da zurückblicke und spreche mit meinen alten Chefs und Kollegen und mit anderen Intensivstationen in Deutschland, die sind echt fertig. Das ist echt tragisch.
Dein bester Ausgleich ist die Musik.
Ja.
Und du möchtest Jamiroquai jetzt von mir. 7 Days in Sunny June.
Genau.
Ja, spielen wir sehr gerne, natürlich.
Frühlings- und Sommermomente.
Sehr, sehr gerne.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernardi.
Südtirol 1. Mein Satz, dein Satz, unser übliches Finale in jedem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Dazu darf ich Dr. Bernd Andergassen jetzt auch noch einladen. Also ich beginne hier am Ende unseres gemeinsamen Vormittags jeweils einen Satz und du führst ihn bitte kurz für mich zu Ende. Ja? Das Geheimnis eines guten Arztes ist?
Fundiertes Fachwissen, viel Empathie, gute Intuition, viel Fleiß, viel Geduld und Freundlichkeit, gute Kommunikation.
Wer als Patient bei uns auf der Landesintensivstation am Krankenhaus Bozen landet?
Hat ein tolles Team, das sich um ihn kümmert. Darf wirklich hoffen, eine ziemlich optimale Therapie zu kriegen, das sich gut messen lassen kann mit dem internationalen Standard.
Mein großer Wunsch an die Zukunft ist,
dass wir diese Pandemie schnellstmöglich beseitigen, dass wir schnellstmöglich wieder zu einem Konsens finden, dass wir wieder als Gesellschaft zusammenwachsen können, wieder um die schönen Seiten unseres Lebens uns mehr kümmern können. Also wirklich eigentlich das, ja.
Corona hat mich gelehrt, dass
man immer durchhalten muss, nie aufgeben und dass es viel wichtiger ist, auf die Vernunft und die Wissenschaft zu setzen, als auf das reine Bauchgefühl.
Ich liebe die Musik, weil
es keine andere Form des Lebenszustandes gibt, in der man so reine Energie erfahren kann.
Glück bedeutet für mich
meine Familie, Musik und mein Beruf.
Danke sagen muss ich meiner Frau an dieser Stelle unbedingt einmal, weil
oh, jetzt wird's lang. Weil sie immer an mich geglaubt hat, für mich unfassbar toll ist, immer noch meine Traumfrau und sie immer bleiben wird, weil sie mich genau immer dann gefordert hat, wenn ich gedroht habe nachzugeben und weil sie bis heute meine Inspiration ist.
Ich spare gerade auf.
Das ist die Renovierung.
Wo wohnt ihr denn eigentlich in München?
In München. Passing. Wir ziehen dann demnächst um von Haidhausen, unser geliebtes Haidhausen, 20 Jahre Haidhausen. Und jetzt wird's Passing.
Und wenn ich euch jetzt Mittagessen machen würde bei mir daheim?
Dann gäbe es meine berühmten Gorgonzola-Gnocchi.
Kannst du kochen auch
nicht,
oder?
Nein, ich kann schon kochen. Ich kann schon kochen. Ein bisschen geht schon. Also so, dass jeden Tag was Warmes auf den Tisch kommt, was auch schmeckt nach Südtiroler Art eher. Aber nichts Ausgefeiltes. Meine Frau beklagt mich schon, seit wir uns kennen, dass mein Grundsatz, den ich immer noch habe, ist, kochen darf nicht länger dauern als das Essen.
Das ist so ein schöner Grundsatz. Vielen, vielen Dank, Dr. Bernd Andergassen. Ja, ein sehr vielseitiger und kluger Mensch. Wir wünschen dir alles Gute. Du hast eine neue Stelle vor dir in München. Ja, deswegen alles, alles Gute und danke für deine Zeit.
Dankeschön.
Sagen wir im Namen vieler Patienten auch hier in Südtirol.
Gern geschehen und nicht mehr wieder, bitte.
Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr.